Als Pastor hat man ja die unterschiedlichsten Aufgaben, so die zum Gemeindeleben dazugehört. Unter anderem macht man ja Beerdigungen, unter anderem macht man auch Hochzeiten. Und bei Beerdigungen merkt man immer schon sehr schnell auch den Unterschied, ob ich jetzt jemanden beerdige, der jetzt aus der Gemeinde kommt, der einen christlichen Background hat, oder ich mache ja auch Beerdigungen für Menschen, die jetzt keinen Glauben haben, die jetzt andere Überzeugungen haben. Und da merkt man sehr schnell auch einen Unterschied. Bei Hochzeiten merkt man ja diesen Unterschied auch so ein bisschen, aber nicht so sehr, weil Hochzeit ist irgendwie überall so ein ganz eigenes Thema auch. Und eins ist immer wichtig, was zur Hochzeit gehört: es soll der schönste Tag im Leben, zumindest der Braut, werden. Für den Bräutigam dann eventuell auch, aber das ist immer wichtig. Also es soll der schönste Tag im Leben werden. Und dann wird halt alles rangesetzt, und da unterscheiden sich eben, ich sag mal, die frommen Leute auch von den Nicht-Frommen nicht so sehr. Da wird eben alles rangesetzt und reingelegt, damit das wirklich ein wunderbarer Tag wird. Und es ist ja nicht nur ein Thema, was die, das Brautpaar angeht, sondern es ist auch ein Thema, das geht die ganze Familie an. Also die Eltern der Braut und die Eltern des Bräutigams, und alle reden mit. Weil alle wissen ja, wie aus diesem Tag der schönste Tag des Lebens werden kann. Und dann ist man halt dazu gange, und man kriegt es dann immer sehr schnell mit. Ich mache ja dann so ein Traugespräch, so ungefähr 6, 8 Wochen vor der Hochzeit. Dann kriegt man mit, da ist eine Menge Stress. Und oft ist es auch so, dass die Verwandtschaft dann Stress macht. Dann muss der noch eingeladen werden, und der gehört dazu, und darauf muss man achten, und die Tradition gibt es in der Familie. Und dann oft ist das Brautpaar, das Angehende, dann auch wirklich so im Stress, dass sie fast schon überlegen, an der ganzen Sache wieder einen Haken zu machen. Weil das hat man ja gar nicht geahnt, was da passieren kann, wenn etwas schiefläuft. Und ich sage dem Brautpaar dann immer: Seht zu, es ist eure Hochzeit. Und wenn ihr es euch mit euren Schwiegereltern oder mit euren Eltern verscherzen müsst, dann ist es so. Aber es ist eure Hochzeit. Lasst nicht alles mit euch machen. Natürlich ist man ein freundlicher Mensch, und natürlich ist man auch entgegenkommend und. Aber wenn die eigene Hochzeit nicht mehr die eigene Hochzeit ist, dann, wie soll dann daraus der schönste Tag des Lebens werden? Das kennt man bei diesen Festen, und ich vermute mal fast, das ist überall auf der Welt auch ähnlich oder gleich. Die Geschichte, die wir da gerade gehört haben im Johannesevangelium, also ganz am Anfang wird sie ja beschrieben in Johannes 2, ist eben so eine Hochzeitsgeschichte. Wir haben gelernt, okay, Maria war eingeladen, Jesus mit seinen Jüngern auch, und nun ist in der Zeit damals und in der Gegend, wo die Geschichte spielt, Hochzeitsfeier natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Also das ging dann über mehrere Tage und nicht nur an so einem Abend, und das war schon etwas, da kamen Leute zusammen. Maria, wir hörten davon, Jesus, sie waren auch dort, und dann haben wir die Geschichte mitbekommen, was dort passiert. Und man könnte viele Aspekte auch rausnehmen, zum Beispiel, wie Jesus hier mit seiner Mutter umgeht. Also auch nicht nett. Wie sie dann aus dem Glauben irgendwie heraus sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Wobei er kurz vorher gesagt hat: Weib, was willst du von mir, das geht mich nichts an. Also es gibt unterschiedliche Dinge, auf die man in dieser Geschichte blicken kann. Und was wir aber dann eben mitbekommen ist, wir wissen nicht warum, es wird auch nicht weiter erwähnt, auf einmal ist der Wein alle. So, es ist, ich weiß nicht, ihr wart ja alle schon mal auf einer Hochzeit. Und manchmal kommt man ja dann dahin und denkt so, okay, es gibt irgendwie so ein Buffet, und dann guckt man auf die Leute und denkt, oh, ich stelle mich lieber mal früh an. Da ist irgendwie nicht so viel. Was ist das? Also da kommt man hinterher mit seinem leeren Teller zum Buffet und kann vielleicht noch ein paar Beilagen einsammeln. Was denkt ihr dann? Schlecht geplant. Also irgendwie hat da einer die Übersicht irgendwie verloren. Genauso beim Trinken, wenn man auf einmal merkt, okay, es wird nur noch Kraneberger ausgeschüttet, weil alles andere weg ist. Was denkt ihr? Ja, super. Schlecht geplant. Oder es könnte natürlich auch sein, dass wir wissen, das Brautpaar, der Bräutigam, die haben es halt nicht so dicke. Und wenn man das weiß, dann sagt man auch, okay, also man lebt, überlebt ja jetzt nicht durch das Buffet oder durch die Getränke, die gereicht werden. Und dann guckt man nochmal nach, ob man irgendwo so einen Müsli-Riegel dabei hat. Und dann geht es ja auch irgendwie. Weil man will dem Bräutigam ja nicht beschämen, von dem man weiß, er hat es nicht so dicke. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Also ich habe das schon erlebt. Und dann sagt man auch, ist alles doch nicht so schlimm und komm. Und, aber es ist eine hochnotpeinliche Situation. Wenn man auf einmal auf so einem Fest, der ja das höchste, der glücklichste Tag im Leben, dann welches den glücklichsten Tag im Leben unterstreichen soll, wenn man auf einmal merkt, oh, hier geht etwas nicht schief. Und es gibt eben zwei Gründe. Entweder irgendwie es wurde falsch kalkuliert und man hat sich gar nicht vorstellen können, wie viel die ja sonst so frommen Leute an einem so einem Abend wegbechern. Und auf einmal merkt man, oh, zu viele Leute, zu wenig gekauft. Und die Fete ist eigentlich noch nicht vorbei. Es kann sein, dass man sich verkalkuliert hat. Oder es kann eben sein, und das ist ja auch eben eine Möglichkeit, dass Menschen dann sagen, naja, das, was ich habe, das habe ich ausgegeben und mehr habe ich nicht. Das ist die andere Variante. Uns wird hier nicht erzählt, wo das Problem lag. Wir kriegen nur mit, dass dieses Problem eben dort stattgefunden hat. Die Hörer oder die Leser dieser Geschichte damals, also nicht heute, sondern damals, die haben diese Geschichte gehört und ja, kennt man ja, kommt vor, dass bei irgendeiner Feier falsch kalkuliert wurde und dann ist Jesus da, okay, der Umgang mit der Mutter ein bisschen schwierig, aber dann macht er aus 600-700 Litern Wasser allerbesten Wein. Was denkt ihr bei dieser Geschichte? Ja, man merkt, du bist fromm groß geworden. Also erzählt die Geschichte mal irgendwie, was ich auf der Arbeit den Kollegen jetzt am Sonntag hat unser Pastor darüber gepredigt, über diese Geschichte, wie Jesus aus Wasser Wein gemacht hat. Und eure Kollegen werden dann sagen, Freunde, wie auch immer, ihr fromm, ihr glaubt auch jeden Quatsch. Für die Hörer der damaligen Zeit war das überhaupt kein Problem, denn die Geschichte kannte man, dass aus Wasser Wein gemacht wurde. Dort, wo Kana höchstwahrscheinlich lag, gab es Kultstätten des Dionysus oder Bacchus, wie er auch genannt wird. Und das kannte man, dass Dionysus oder dieser Bacchus eben aus Wasser Wein gemacht hat. Das war jetzt nicht etwas, wo man gesagt hat, das glaubst du wohl selber nicht, sondern die Leute dachten dann, ach echt, Jesus auch? Macht Bacchus auch? Also die Geschichte war erstmal bekannt. Kennt ihr Bacchus? Nicht persönlich, aber ist dir schon mal am Grunde des Glases begegnet, oder? Also Dionysus, der Gott des Weines oder des Rausches, und Bacchus ist eben eine andere Variante, der ist mir sehr gut bekannt. Denn im Ruhrgebiet tauchte der häufiger mal auf. Immer am Ende vom Karneval haben wir dort, wir sind in der Kneipe groß geworden und da gehört das dazu, haben wir zum Ende des Karnevals, oder am Ende des Karnevals wurde Bacchus immer verbrannt. Also das war dann so eine Puppe und die hat man dann verbrannt. Warum? Nun ja, wer sich schon mal im Karneval ausgetobt hat und da mal Feste mitgefeiert hat, der weiß, oh, sag mal, da am Montagabend, ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, ich spüre nur noch die Kopfschmerzen, aber da war doch irgendwas mit dieser Rothaarigen. Ich hatte so die Lampen an, ich weiß gar nicht mehr, was da gewesen ist, aber boah, irgendwas war doch. Also zum Ende des Karnevals fallen einem die ganzen Sachen ein oder so schemenhaft ein, die man im Karneval eben so angestellt hat. Und da ist, also wenn man in der Kneipe ist und in der Kneipe groß wird und in so einem Umfeld, da ist eine Menge, was irgendwie anders läuft, als man sich das vielleicht irgendwie vorher gewünscht oder gedacht hat. Da gibt es dann auch viele Sachen, wo man sagt, ach du Heimatland. Wenn so ein Kumpel dann ankommt und sagt, hör mal, am Montagabend, was war das denn? Und dann kannst du sagen, ja, ich weiß ja auch nicht so genau, aber sag mal, was war denn da? Ja, was hast du da gebracht hast? Und dann denkt man, boah, ehrlich? Und da gibt es ein Video von, boah. Also, wer zu tief ins Glas schaut, der wird am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen vielleicht merken, er hat in dieser Situation so richtig über die Stränge geschlagen. Und wisst ihr, worüber ich rede? Also wer es nicht kennt, einfach mal so den Film Hangover gucken. Also da wurde ja ein Film raus, den alle Welt gesehen hat. Also wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, worüber ich rede und diesen Film auch nicht kennt, schaut ihn euch an, denn da wird das genau beschrieben, was alles passieren kann, wenn man mal so richtig über die Stränge schlägt. Aber jetzt ist ja die eine Frage, wer ist schuld an diesem Desaster? Wer ist schuld? Und was ich sagen kann, ist dann, oder was man dann sagen kann, ist ja immer, ich hatte so die Lampe an, ich weiß da nichts mehr. Also der Alkohol ist schuld. Und also dem Alkohol kann man jetzt irgendwie nichts antun, also man kann ihn vernichten, aber das kommt eben nicht so gut. Also deswegen zum Ende des Karnevals wurde immer der Gott des Weines verbrannt, weil man ihm alles in die Schuhe geschoben hat. Und dann brannte der Bacchus und dann hatte man so ein Sühnopfer. Man hatte so ein Opfer, wo man seine ganze Schuld draufschieben könnte. Und konnte. Und Jesus ist jetzt der neue Bacchus. Also für die Hörer damals klang das ja so. Wie gesagt, der Wandel von Wasser in Wein, wir haben da erstmal unsere naturwissenschaftlichen Schwierigkeiten. Somit für die Leser und Hörer der damaligen Zeit war das erstmal überhaupt kein Problem. Und der Unterschied ist nur, dass Jesus wurde am Ende nicht verbrannt, sondern gekreuzigt. Also auch die Schuld draufgeladen und ja. Jesus, der neue Bacchus. Wenn man sich diese Geschichte anguckt, also ist ja die erste Frage eben, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Ich weiß das auch nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, so wie ich meinen Herrn kenne, dass dieser Bräutigam wirklich ein armer Schlucker war. Und dass auf einmal, man kennt das auch hier, so Hochzeiten aus anderen Kulturen, wenn man zum Beispiel Räume vermietet, dann sagt das Brautpaar, ja, es kommen so ungefähr 100 Leute. Was sie nicht dazu sagen, eigentlich wissen wir nicht, wie viele Leute kommen. Wir rechnen mit 100 Leuten in der ersten Stunde, aber dann geht es erst richtig los. Also da kommen auf einmal Leute und Leute und Leute und Leute, 100 sind angemeldet und irgendwie 500 sind da. Das ist so ein Problem. Ich glaube, dass das gut sein könnte, dass dieser Bräutigam einfach nicht mehr an Möglichkeiten hatte. Und Jesus das wahrnimmt und irgendwann, der Bräutigam spielt ja hier eigentlich keine große Rolle, er fragt dann hinterher nur mal nach oder wird ja dann gefragt. Aber das könnte ein guter Grund sein, dass er einfach in diese hochnotpeinliche Situation gekommen ist, er wusste noch nichts davon und dass Jesus sich gedacht hat, naja, ich will ihn mal nicht ganz reinlaufen lassen. Könnte sein. Für Johannes ist aber wichtig in dieser Geschichte, und er erwähnt das ja auch, und es wird später nochmal erwähnt, das war das erste Wunder, was Jesus getan hat, und Wunder sind immer auch Zeichen für Johannes und für die Bibel. Also das ist Johannes explizit auch wichtig. Und darum erzählt er dann auch diese Geschichte. Und ich glaube, es geht aber, wenn wir sie jetzt mal rausziehen, so aus dieser Bacchus-Dionysus-Atmosphäre, geht es nochmal ein bisschen etwas anderes. Denn das ist ja das, was die Evangelien verkündigen, was auch Johannes verkündigt. Mit Jesus ist das Reich Gottes in diese Welt hineingekommen oder ist angebrochen. Mit Jesus kommt auf einmal eine Wirklichkeit in diese Welt, wo man sagen kann, ja, jetzt können wir uns nochmal geistlich ausrichten über all das hinweg, was, ich sag mal, was materiell ist. Über das Fleischliche, über das Leibliche hinweg. Weil das ist ja immer so die Frage, das ist ja immer so das geistliche oder das spirituelle Leben. Das Leben geht über das, was wir eigentlich kennen, vor Augen haben, begreifen können, hinaus. Und die Frage ist, wie lebt man das? Und darauf haben alle Kulturen auch eine, oder alle Religionen dann auch eine eigene Antwort. Wie lebt man eigentlich dieses Geheimnis der Gottesgegenwart in dem eigenen Leben, in der eigenen Wirklichkeit? Und dann wird eben gesagt, dass das Leben Leid ist und das Leid überwunden werden muss. Es wird dann gesagt, dass das Leben sich auf irdene Füße, auf tönerne Füße stellt und dass es auf ein festes Fundament gestellt wird. Nicht auf Sand gebaut, sondern wirklich auf etwas Stabiles gebaut wird. Und die Frage ist eben genau, wie lebt man das? Jesus hatte ja schon eine Tradition, die er mitbekommen hat. Und diese Tradition war, dass er mit Johannes in Verbindung kam. Und Johannes war ja ein Asket, er lebte in der Wüste. Jesus hat etwas von dieser Tradition auch übernommen. Und das hätte man ja eigentlich sagen, auch von ihm erwarten können. Dass Jesus dann sagt, naja, seht ihr mal, so viel Saufen ist eben auch nicht gut für euch. Ich trinke ja keinen Alkohol, ich merke das ja bei mir immer, dass ich mich mit so ausschweifenden Partys irgendwie doch ein bisschen schwer tue. In Lichtenberg hatte ich auch viele Kontakte so ins Milieu hinein und die konnten feiern. Die haben mich dann ab und zu auch eingeladen und also die konnten es richtig krachen lassen. Wo? Ach, in Lichtenberg, nee, nicht in Lichtenberg, also hier kenne ich da keinen, also wer, nein, in Ludwigsburg, danke, also im Schwabenland. Und da war ich dann öfters eingeladen und wie gesagt, die konnten es krachen lassen, die konnten richtig feiern. Ich habe gemerkt, ich kann das nicht. Also mir ist das auch eher irgendwie unangenehm und irgendwie will ich das auch nicht so richtig. Da bin ich irgendwie nicht für gemacht, höchstwahrscheinlich durch meine Sozialisation. Und das ist ja oft so die Reaktion, die wir dann haben, wenn Leute irgendwo richtig feiern, dass wir dann sagen, boah, so sind wir doch nicht, oder? Wir sind doch anders. Wir können doch Maß halten. Bei uns wäre das doch nicht passiert. Zum einen, weil wir nicht so arme Schlucker sind, aber zum anderen auch, weil wir Maß halten können. Vor der Frage stand Jesus ja auch. Die haben gefeiert bis zum Anschlag und der Wein war alle. Und dann? Und dann? Und das ist die Frage, die hier so mitschwingt. Was heißt das eigentlich, dass das Reich Gottes nah herbeigekommen ist? Dass wir uns jetzt zurückziehen aus dem, was eben weltlich ist? Dass wir nur noch Asketen sind? Jesus war auch Asket. Er hat auch gefastet und gebetet, ging in die Wüste. Aber das war nicht sein Programm, dass er gesagt hat, okay, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, wir ziehen uns jetzt zurück. Sondern das ist das, was wir in dieser Geschichte erleben, was uns Johannes mit dieser Geschichte eben erzählt, dass dieser Jesus sich mitfreut auf dieser Party. Und die müssen schon ganz schön gebechert haben. Und dann noch 600-700 Liter Wasser in Wein verwandeln. Es ging aber krachend weiter. Und Jesus hat sich dann eben nicht dahingestellt, so miese Petri, und hat gesagt, naja, also, Wie könnt ihr nur, sondern durch das Kommen Jesu in diese Welt, durch das Anbrechen des Reiches Gottes in dieser Welt, soll eins deutlich werden, dass die Fülle, und das ist auch das, was Johannes später dann nochmal erwähnt und beschreibt, dass Jesus will, dass wir die Fülle und volle Genüge haben. Die Einladung ins Reich Gottes hinein heißt nicht zurückziehen und irgendwie nur noch monastisch leben. Ich liebe das monastische Leben. Aber ich weiß schon sehr genau, warum das für mich am Ende nichts ist. Zwischendurch mal ins Kloster gehen, fasten, Stille sein, großartig. Aber als dauerhaftes Lebenskonzept kann ich nur sagen, wäre das für mich nichts. Weil ich das Leben zu sehr liebe. Und Jesus sagt, ich will, so beschreibt Johannes das später, ich will, dass sie die Fülle haben, dass sie volles Genüge haben. Das ist das, was durch das Reich Gottes anbricht in dieser Welt. Und dafür steht auch dieses, diese Geschichte. Und das sind jetzt ja alles Symbole, die dort auftauchen, wo man auch nochmal drüber nachdenken könnte. Müssen wir an einer anderen Stelle vielleicht auch nochmal tun. Aber das, worum es hier geht, ist dieses Bekenntnis, Jesus ist in diese Welt hineingekommen und er will, dass du das Leben, die Fülle hast. Und er weiß genau, eine Geburtstagsparty und eine Hochzeitsfeier, die muss man feiern, da muss man es krachen lassen, jeder so auf seine Weise. Aber da dann zu sagen, okay, wir schnallen jetzt mal den Gürtel enger und auch aus der Not heraus, das ist nicht das Ding Jesu. Aber was ist das noch für eine Geschichte, wo aus Wasser Wein wird? Wenn so ein junges Ehepaar mir dann immer sagt, das soll der schönste Tag unseres Lebens werden, dann sage ich immer, wirklich? Wirklich? Also wäre doch furchtbar, oder? Ihr heiratet und das war der schönste Tag eures Lebens? Ist doch furchtbar. Also ich würde ja dann nie heiraten. Was ist das für ein Leben, wenn du dann zurückgucken kannst und sagst, okay, erste, zweite, fünfte, zehnte, zwanzigste Ehejahr und boah, der glücklichste Tag liegt so weit zurück. Furchtbar. Der kommt doch. Wie bitte? Der kommt doch. Also das ist doch der Wunsch, der Traum, den wir haben, dass das Schönste noch kommt. Und das ist die Botschaft des Reiches Gottes in unser Leben hinein, dass wir die Fülle haben sollen, aber in diesem Leben niemals die ganze Fülle ergreifen und begreifen können. Es kommt manchmal dahin, dass wir an Grenzen kommen und dass wir nicht mehr weiter feiern können, weil das Leben auch dann durch ein tiefes Tal kommt. Aber die Botschaft Jesu hier ist, in seiner Gegenwart begegnet uns etwas, wo das Schönste noch kommt und vor uns liegt. Jeder wünscht sich das für die Beziehung, in denen er hier lebt. Aber das ist natürlich auch gerade die Botschaft des Reiches Gottes. Dass das Schöne kommt noch. Wir verlieren das ja in unserer diesseits orientierten Lebenswirklichkeit mitunter zu sehr auch aus den Augen. Aber das ist die Botschaft Jesu, dass er sagt, das Schönste kommt noch. Aber in dieser Welt soll diese Fülle des Reiches Gottes schon anbrechen. Die Frage ist, wie geht das, wie funktioniert das? Und da würde mich jetzt mal interessieren, wer von euch das erlebt, dass er, sag mal, mit himmlischen Gütern so überschüttet und überschwemmt wird. Dass so, ihr macht morgens die Tür auf, es ist nicht Nikolaus und dann liegen auf einmal die Geschenke des Reiches Gottes bei euch vor der Tür. Und kennt ihr das auch? Oder haben nur wir Pastoren das? So funktioniert es eben nicht. Und das lehrt uns auch diese Geschichte. Weil wie kommt die Fülle hier zustande? Indem Jesus sagt, legt alles rein, was ihr habt. Füllt die Krüge auf mit dem, was ihr habt. Und dann werde ich das meine dazu tun. Jesus hätte ja auch dann so ein Wunder tun können, wo man dann sagt, okay, Krug leer, abracadabra, und dann auf einmal Krug voll und Wein. Nee, die Fülle des Reiches Gottes, die Fülle des Lebens bekommen wir dort, wo wir alles auch reinlegen, was wir haben. Das ist die Herausforderung, dass wir die Krüge voll machen mit dem, was wir haben und was wir können. Das Reich Gottes, die Fülle des Reiches Gottes kommt nicht zu uns, indem wir dann da sitzen und beten und sagen, Herr Jesus, mach doch mal diesen Krug voll. Nein, dann wird er sagen, mach du ihn voll und dann wirst du staunen, was daraus wird. Das ist die Herausforderung für uns heute, dass wir diese Krüge füllen mit dem, was wir können und dann mal hinschauen, was Jesus daraus macht, aus unserer Fülle. Und wie sich dann auf einmal etwas verwandelt in seine Fülle. Wie auf einmal in dem, was wir hier unter uns in dieser Welt zusammenbringen können, etwas wird, was die Fülle des Reiches Gottes dann auch widerspiegelt. Und kennt ihr das? Habt ihr das mal erlebt? Oder ist das auch nur so ein Pastorending? Nein, das kann man erleben. Immer und immer wieder neu. Dass man auf einmal sagt, ich habe ja alles gemacht, aber beschenkt wurde ich über Bitten und Verstehen. Ich habe zwar alles reingelegt, aber das, was dabei rauskam, war viel mehr, war mehr, als ich es zu leisten, zu machen imstande war. Das ist immer wieder meine Erfahrung. In diesen Momenten, wo ich die Gegenwart Gottes, das Reich Gottes wirklich herbeisehne in meinem Leben, in bestimmten Situationen, dass ich zu meinem Herrn sage, ich werde alles machen, was ich kann. Das verspreche ich dir. Aber das, was am Ende die Not wandelt, das, was am Ende den Unterschied ausmacht, Jesus, das kann ich nicht. Aber du hast versprochen, dass du es tust. Und das erlebe ich immer und immer wieder neu. Gerade in den Notsituationen des Lebens. Gerade in Momenten, wo wir Grenzerfahrungen machen und nicht weiter können, weil wir mit unserem Latein am Ende sind. Und das ist der Unterschied. Die den Gott Bacchus anbeten, die haben am nächsten Morgen einen schweren Kopf. Ja, der kann auch Wasser in Wein verwandeln. Hat er drauf. Aber das führt in die Abhängigkeit. Damit bin ich groß geworden. Und das führt dazu, dass man am Ende im Leben nicht mehr klarkommt. Aber dieser Jesus, der auch Wasser in Wein verwandelt hat, nach dem Evangelium des Johannes, da hat man am nächsten Tag keinen schweren Kopf. Vielleicht ist einmal ein bisschen schwindelig. Das kann sein. Weil man wieder ganz neu erlebt hat, dass die Fülle des Reiches Gottes gegenwärtig ist, greifbar ist, erfahrbar ist. Wisst ihr, das ist immer wieder meine Erfahrung an Krankenbetten, wo Menschen an ihre Grenzen geführt werden. Das ist meine Erfahrung im Sterben und beim Tod. Und das ist dann eben auch der Unterschied, dass dort, wo Menschen sich darauf verlassen, dass dieser Gott aus Wasser Wein machen kann, aus dem Tod ins Leben führt, da spürt man etwas von dieser Fülle. Und ist es nicht so, wie wir es am Anfang gehört haben, aus dieser Fülle heraus, so sagt es das Johannesevangelium einige Verse vorher, aus dieser Fülle heraus haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Amen.